Wie kaum ein anderer Physiker unserer Zeit hat sich Hans-Peter Dürr in gesellschaftliche Debatten eingemischt. Er war nicht nur Direktor des Max-Planck-Institutes für Physik, sondern auch Vorstandsmitglied von Greenpeace. Außerdem setzte er sich für einen Ausstieg aus der Kernenergie und einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur ein und kritisierte als aktives Mitglied der Friedensbewegung den amerikanischen Raketenschild SDI. Sein Engagement für eine friedliche Anwendung der Wissenschaft zur Lösung globaler Probleme brachte ihm den alternativen Nobelpreis, den Friedensnobelpreis und das große Bundesverdienstkreuz ein. 1929 in Stuttgart geboren, promovierte er 1956 an der Universität von Kalifornien in Berkeley bei Edward Teller, dem Vater der Wasserstoffbombe. Als enger Mitarbeiter von Werner Heisenberg forschte er vor allem auf dem Gebiet der Elementarteilchenphysik und der Gravitation. In vielen Büchern und Aufsätzen widmete er sich später aber immer mehr auch philosophischen und erkenntnistheoretischen Fragen. Ein Schwerpunkt bildet dabei die Verantwortung gegenüber der Natur sowie das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Religion. Hans-Peter Dürr ist überzeugt, die Wissenschaft kann den Urgrund der Wirklichkeit nicht endgültig beschreiben. Sie ist, genauso wie die Religion, letzten Endes auf Metaphern und Gleichnisse angewiesen. Als Mitverfasser des Potsdamer Manifestes plädiert er 2005 dafür, sich von einem rein mechanistisch-materialistischen Denken zu verabschieden.
Hans-Peter Dürr hat als Direktor des Max-Planck-Instituts für Physik in den Bereichen Kernphysik, Elementarteilchenphysik und Gravitation geforscht, aber er hat auch weit über sein Fachgebiet hinausgewirkt und sich gesellschaftspolitischen Fragen gewidmet. Dürr ist außerdem Träger des alternativen Nobelpreises. Jetzt hat zu seinem 80. Geburtstag der Ökom-Verlag ein Buch veröffentlicht mit den Ansichten, Geschichten und Thesen von Hans-Peter Dürr. Warum es ums Ganze geht, so heißt es. Dirk Lorenzen hat es für uns gelesen. Und ja, offensichtlich eine Nummer kleiner geht's nicht. Warum geht es denn gleich ums Ganze?
Frau Timm, sagt eben Hans-Peter Dürr, dass Klimawandel, die ökonomischen Krisen, Kriege, was immer, dass das eben nicht nur abstrakt für uns bleiben wird, sondern dass es eben über kurz oder lang wirklich Folgen für uns alle hat, dass es unser eigenes Leben unmittelbar beeinflussen wird. Dann geht es eben um Fragen, wie lange reichen wirklich die Ressourcen noch? Wie kann man wirklich in Zukunft leben? Welchen Einfluss hat so etwas wie Klimawandel auch auf das Zusammenleben in einer Gesellschaft? Und da sieht er uns eben wirklich in einem Umbruch. Da meint er, da kommt es ganz dicke auf uns zu. Und er sagt dann auch gleich, die alten Rezepte von Wachstum und Wohlstand, die greifen eben nicht mehr. Also für ihn stehen wir da wirklich kurz vor einem ganz dramatischen Epochenwechsel.
Heißt das, die bösesten Schlagzeilen aus den Zeitungen sind in diesem Buch versammelt und es ist total pessimistisch?
Das ist es nicht. Er sagt uns klar, also wir müssen uns von unserer Vergangenheit irgendwie lösen. Wir müssen da schon einen scharfen Schnitt machen. Aber er sieht dieses Scheitern auch durchaus als Chance. Und da sagt er eben, wir brauchen diesen Wandel in den Köpfen. Und das ist für ihn nicht wirklich eine Utopie, weil er selber als Physiker das auch oft genug durchmachen musste oder seine Disziplin. So etwas wie die Quantentheorie ist eben etwas vollkommen Unvorstellbares gewesen. Auch darauf mussten sich die Physiker einstellen. Und auch diese Quantentheorie ist für ihn ein gutes Beispiel. Das überträgt er gern auf unser Leben, weil er sagt, in der Quantentheorie ist eben nichts mehr allein. Alles wirkt zusammen. Man muss es wirklich als Ganzes sehen. Und genau das fordert er eben auch von uns selber ein. Wir dürften nicht mehr gegen die Natur leben, sondern wir müssten eben begreifen, dass wir die Welt nicht im Griff haben können. Die Welt wird immer uns im Griff haben. 4,5 Milliarden Jahre lang hat die Natur regiert. Sie wird sich nicht von uns das Heft aus der Hand nehmen lassen. Das heißt, wir müssen uns irgendwie damit arrangieren.
Jetzt haben Sie uns ganz viel Thesen genannt. Wie bringt er uns diese Thesen nahe? Bringt er Beispiele, erzählt er Geschichten? Wie ist das Buch gemacht?
Es sind so 40 relativ kleine, oft sehr kurze, erfrischend kurze Texte, die zusammengetragen wurden, eben jetzt zu seinem bevorstehenden 80. Geburtstag von zwei Herausgeberinnen. Und das Ganze hat damit wirklich so autobiografische Züge. Wir können so ein bisschen den Gedankengang, die Entwicklung, den persönlichen Werdegang von Hans-Peter Dürr nachvollziehen. Das geht dann eben los beim Kriegsende. Es geht über seine Position zur Wiederbewaffnung, wie ihn zwei große Physiker massiv geprägt haben. Edward Teller, der Erfinder der Wasserstoffbombe, oder Werner Heisenberg, der eben sein großer Vater, ja fast sein Vater Figur war im wissenschaftlichen Sinne, der eben die Quantentheorie so hervorgebracht hat. Dann geht es weiter über den 11. September bis zum Klon. Das ist schon eine sehr bunte, interessante Mischung. Manche mögen es vielleicht ein bisschen beliebig finden.
Also das klingt jetzt so ein bisschen, als sei es eine Autobiografie in Form von Welterklärung, was Sie uns da beschreiben. Der berühmte Physiker wird 80 und gleichzeitig schlägt er uns alle Kapitel nochmal auf, mit denen er sich je beschäftigt hat.
ist wirklich so, also er fasst das praktisch zusammen und dann kommt er immer wieder zu diesem Punkt, dass eben, was ja seine Kernbotschaft ist, wir müssten weg von diesem Beherrschen wollen, die Teilhabe sei viel wichtiger als das Beherrschen, und dann kommt er eben, hat er dann ja auch so ein bisschen den Rat an uns, er fordert ja auch dieses neue Denken für die Welt im Umbruch, dass wir dann eben zeigen sollten, und dann sollten wir uns eben zurückbesinnen auf das, was wir wirklich brauchen. Er rät uns dann, wir sollten unseren Alltag entschleunigen und eben uns wirklich als Teil dieses Ganzen fassen. Das klingt alles sehr gut, und aber er bleibt dann eben doch, wie ich finde, dann oft sehr vage. Er sagt uns eben nicht ganz konkret, was heißt das eigentlich in unserem Lebensalltag? Wie heißt das in unserer täglichen Routine? Was sollten wir da wirklich verändern? Er fordert eben, dass irgendwie diese globalisierte, aus seiner Sicht entfesselte Marktwirtschaft eben so nicht weiter funktionieren kann. Aber wie jeder von uns da dann vorgehen kann oder wie wir uns da verhalten sollten, das verrät er uns leider nicht.
Aber das Wahlprogramm für die Grünen ist es nicht?
Das ist es ganz und gar nicht, aber man nimmt es dann schon durchaus anders wahr. Ich meine, er natürlich ist für ihn Atomenergie etwas, wo er sagt, russisches Roulette, wo auch eine absolute Abkehr fordert. Auch das ist für ihn ein Nutzbarmachen der Natur, wogegen er ja sich eben völlig wehrt. Er sagt ja eben, wir müssen begreifen, dass wir Teil des Ganzen sind. Also er zeigt uns einfach seine doch sehr, zum Teil ja auch sehr, ja manchmal fast etwas widersprüchlichen Gedanken darauf.
Hans-Peter Dürr ist einer der bedeutendsten Physiker dieser Jahre, die überhaupt leben. Und er hat sich auch sehr verdient gemacht als Träger des alternativen Nobelpreises. Trotzdem, warum es ums Ganze geht, Sie schildern es mit einem gewissen Lächeln, Dirk Lorenzen. Leben Sie jetzt nach der Lektüre des Buches irgendwie anders?
Also ich habe jetzt nicht mein Leben komplett umgekrempelt, aber es ist schon so, dass man wirklich Denkanstöße bekommt, wie ich finde, eigentlich mehr für das eigene Ganze, nicht für die Welt im Ganzen, sondern ein bisschen wirklich, welcher Teil wir in diesem Ganzen sein können oder man selber oder ich selber, wie man sich da eben wahrnimmt, wie man da vernetzt ist. Aber es ist dann eben wirklich so, es sind diese brillanten Ideen, er ist überzeugend, er ist sehr einnehmend, wie er auch in seinen Vorträgen ist, so ist er auch in seinem Schreibstil. Das liest sich schon sehr nett und man kann eben abends vorm Schlafen gehen, kann man ein Kapitel nehmen, darüber nachdenken, aber dann wird es ihm eben leider, nehme ich an, mit diesem Buch so ergehen wie mit seinen Vorträgen. Man ist sehr fasziniert, man ist sehr eingenommen, aber am Ende passiert dann eben doch nichts.
Warum es ums Ganze geht. Ein Buch des Physikers und alternativen Nobelpreisträgers Hans-Peter Dürr. Neues Denken für eine Welt im Umbruch. Darum geht's. Erschienen ist das im Ökom Verlag. 189 Seiten kosten 19,90 Euro. Empfohlen oder auch vielleicht nicht ganz so intensiv empfohlen hat uns das Dirk Lorenzen. Und die Rezension von Dirk Lorenzen, die können Sie noch einmal nachlesen oder auch nachhören unter www.dradio.de.
Es ist heute noch neu, weil noch nicht akzeptiert. Der ganze Witz ist eben, dass da in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts insbesondere Werner Heisenberg da eine große Rolle gespielt hat, mit dem ich ja fast 20 Jahre zusammengearbeitet hat, das eben herausgefunden hat, dass es im Grunde keine Materie gibt. Und da erschrecken selbstverständlich viele Leute, dass sie sagen, also, du kannst es doch sehen, eine Materie ist doch, was wir begreifen. Ja, und dann wundern sich die meisten noch mehr darüber, dass ich also 50 Jahre meines Lebens eben mich mit Materie und seiner Dynamik befasst habe.
Die dann am Ende gar nicht vorhanden ist.
Und dann glauben alle, ich muss also enorm enttäuscht sein, dass ich 50 Jahre in meinem Leben an etwas hingehängt habe, was gar nicht existiert. Aber das ist nicht der Fall. Was im Grunde da ist, ist etwas anderes. Es ist eigentlich nur das Dazwischen. Das können wir uns nicht vorstellen. Aber es ist eine Betrachtungsweise, die letzten Endes auch mit den traditionellen Vorstellungen gut zusammenpasst, dass man sagt, am Anfang war nur der Geist oder die Liebe oder was immer, was ebenso nicht einfach begreifbar ist. Und dass das Materielle, die Schöpfung, hinterher eigentlich nur dann auf diesem Hintergrund entstanden ist.
Was für ein Umgehen mit der Welt folgt denn dann aber daraus?
Ja, für mich ist nur wichtig, der Graben zwischen Wissenschaft und Religion oder den anderen Wissenschaften ist eigentlich gar nicht da. Es ist nicht mehr so, dass wenn ich sage, selbstverständlich, ich erlebe viel mehr, als ich begreife, alle sagen, das ist klar. Aber sie glauben dann, was ich mehr erlebe als begreife, ist nur vorübergehend, weil ich noch nicht genügend weiß über diese Welt. Und deshalb muss ich probieren, das zu wissen. Aber es stellt sich heraus, dass im Grunde, was im Hintergrund ist, nicht wissbar ist. Aber ich kann es immer noch gewissermaßen erfahren und empfinden. Und wir verwenden dann in unserer Sprache dafür nicht Substantive, also dass wir sagen, dieser und jener Gegenstand, sondern dass wir es in Verben ausdrücken. Erleben, verlieben, Hoffen, Wahrnehmung, ja, da ist nichts Greifbares dabei und trotzdem wissen wir, was damit gemeint ist.
Wenn ich Sie richtig verstehe, müssen wir akzeptieren, dass wir eben gar nicht alles verstehen können, nicht alles begreifen können, dass vieles im Fluss ist. Was bedeutet das aber für den Alltag jedes Einzelnen, weil Sie ja gesagt haben, man muss Verantwortung übernehmen.
Für den Alltag bedeutet es, dass ich mich passiv verhalten muss, um mich zu orientieren. Aber dann sind wir aufgefordert, auch zu handeln. Und das Handeln bedeutet, dass wir denken in einer Weise, dass ich hinterher auch meine Hand beauftragen kann, dass sie gewisse Bewegungen ausführt und die Welt auch außen verändert, so wie ich es erst gedacht habe.
Aber passiv verhalten in einer Welt, in der eben zum Beispiel, ich habe vorhin den Klimawandel, die ökonomischen Krisen, die Kriege erwähnt, passiv kann ja dann nicht die Lösung sein.
Passiv ist die Voraussetzung, dass ich erstmal sehe, was eigentlich los ist, dass ich in einem Modell bin, das gar nicht der Natur angepasst ist. Ich muss erstmal hinsehen, wo ich bin. Es spielt eine Rolle, ob ich im Gebirge bin oder ob ich im Ozean schwimme. Wenn ich das nicht vorher mache, dann mache ich vollkommen verkehrten Bewegungen. Ja, wir sind eigentlich mehr auch so wie ein Maler, der ein Bild malt. Ja, wenn er ein schönes Bild malt, dann nimmt er den Pinsel heraus und dann muss er ganz nah an die Leinwand hingehen und muss das sorgfältig machen. Aber wenn er wissen will, was er gemalt hat, dann muss er den Pinsel hinlegen, zurückgehen und sagen, was habe ich gemalt? Passt das herein? Drückt das aus, was ich eigentlich mit meinem Bild ausdrücken wollte? Ich will ein schönes Bild malen, aber Schönheit kann ich nicht herausfinden, wenn ich mit der Nase vor der Leinwand stehe.
Auf der anderen Seite sind wir natürlich nicht alle selbstbestimmte Maler, die vor einer leeren Leinwand stehen, sondern wir leben in festgefügten Strukturen, sind Sachzwängen ausgeliefert, wir leben einfach unser alltägliches Leben. Was bedeutet das dafür?
Ja. Und das ist eben unser Manko, dass wir also glauben, dass Leben immer wie ein Krebs aussehen muss, wo eigentlich alles vorgeschrieben ist und dass ich einfach nur immer sagen, wachsen, 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 das ist alles, was ich brauche. Das ist genau, warum die Menschheit oder unsere Zivilisation in Gefahr ist. Deshalb haben wir doch die Krise, weil die Welt eben anders ist. Die Welt ist eine lebendige, die gar nicht in dieses fixierte Modell hereinpasst. Aber wir machen es, dass alles, was sozusagen natürlich lebendig ist, dass wir das in den Hintergrund schieben und sagen, wir ersetzen das durch etwas, was effizienter ist und was uns schneller zu dem bringt, was wir eigentlich jetzt vor Augen haben. Aber das hat nichts mit unserem Überleben zu tun.
Würden Sie denn sagen oder appellieren an den Einzelnen, sich zurückzuziehen aus der Gesellschaft?
Nein, nicht zurückzuziehen, aber gewissermaßen anzusehen, was eigentlich dahinter steckt. Viele sagen, das weiß ich gar nicht, wie das ist. Das ist eben genau, was verschüttet ist. Das, was wir als Innenleben empfinden, das ist ja viel reicher als das, was wir mit unseren Augen sehen.
Können Sie sich denn vorstellen, dass die Menschen sich tatsächlich in die Richtung orientieren, die Sie für die richtige halten?
Ja, selbstverständlich. Ich meine, alle haben die Fähigkeit, aber es wird ihnen ausgeredet.
Aber sehen Sie denn die Ansätze?
Ja, selbstverständlich sehe ich die Ansätze. Ich meine, sonst würde man nicht gefüllte Hörsäle haben. Die wissen, es kann doch nicht wahr sein, dass nur das, was wir produzieren und was wir begreifen, uns den Sinn des Lebens vermittelt. Insbesondere im wissenschaftlichen Bereich. Die sind so überzeugt, dass die Welt, in die sie sich selbst gebastelt haben, dass die ausreicht, um das alles zu verstehen. Und deshalb glauben, gibt uns ein bisschen mehr Zeit und wir haben die Welt im Griff. Ja? Und das ist sozusagen unser Verhängnis. Dann passiert erst, dass das ganze Biosystem, in das wir eingebettet sind, kollabiert und wir sind die Ersten, die also runterfallen, weil wir ganz oben auf der Spitze herumtanzen und sagen, wir sind die Könige dieser Welt.
Trotzdem gehen Sie optimistisch in die Zukunft?
Ja, ich bin optimistisch, weil ich sehe, der Mensch ist ein wunderbares Geschöpf. Er ist viel besser, als was wir so aufschreiben. Und ich sehe, dass ein großes Hindernis dabei ist, dass wir immer nur das betonen, was alles zerstörerisch ist. Und da verwende ich immer eine tibetische Weisheit, die mir hier also Kraft gibt, die sagt, ein Baum, der fällt, macht mehr Krach als ein Wald, der wächst. Unsere ganze Geschichte der Menschheit ist die Geschichte der fallenden Bäume. Und warum wundern sich die Leute, dass überhaupt noch einer lebt von uns? Bei all dieser Zerstörung und all diesen Machtballungen und so fort. Ja, der Grund ist, wir leben noch wegen des wachsenden Waldes. Aber das hält man nicht für wichtig, weil es keinen Krach macht. Und das ist genau das, was wir in unserer Beschreibung weglassen, wenn wir die Wirklichkeit, wie Meister Eckhart es bezeichnet hat, Wirklichkeit, eine wirklich gute Bezeichnung für etwas, was sich dauernd wandelt und ändert, dass wir das ersetzt haben durch das Bild einer Realität, einer dinglichen Wirklichkeit, bei dem alles greifbar ist, wo wir genau das dazwischen weglassen. Aber wir wissen, wir empfinden doch, bevor wir diese Wechselwirkung, die elektromagnetische Wechselwirkung, den Schall und das sofort an, sondern wir haben doch Verbindung von einem zum anderen Menschen, ohne dass wir von diesen physikalischen Wechselwirkungen Gebrauch machen. Und das ist der Grund, warum unsere Zivilisation so in Schwierigkeiten ist, weil wir negieren das, weil das würde uns ja stören, aber es hätte den Vorteil, dass wir dann verstehen würden, dass jeder von uns auch die Fähigkeit des Kreativen hat. Wir sind aufgefordert, kreativ zu sein.
Gedanken von Hans-Peter Dürr, Physiker und Träger des alternativen Nobelpreises. Herr Dürr, ich bedanke mich recht herzlich für dieses Gespräch.
Danke.